Die Apokalypse des Johannes. Das Narrativ vom Untergang der falschen Ordnung. Die biblischen Erzählungen von einem sich immer wieder erneuernden Kampf zwischen dem um die Ordnung der Welt besorgten Jahwe und den gegen ihn aufstehenden Chaosmächten finden ihren Abschluss in den Visionen, die einem gewissen Johannes auf der Ägäisinsel Patmos zuteil wurden. Johannes hat darin das Schicksal der kosmischen und der politischen Welt wie in einem Zeitraffer an sich vorbeiziehen sehen. Erneut erhebt sich der Chaosdrache wieder die Ordnung, und nunmehr kommt es zum Endkampf zwischen ihm und den Mächten des Göttlichen, wobei der Chaosdrache mit dem Satan identifiziert wird. Zitat: Ein anderes Zeichen erschien am Himmel. Ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Zitat Ende. Was hier beschrieben wird, ist ein nicht auf die Erde begrenzter, sondern ein den gesamten Weltraum erfassender Kampf. Ein Kampf zwischen dem Weltenschöpfer und Ordner und seinem großen Widersacher. Mit dem Satanssturz, so könnte man erwarten, sei der Kampf, von dem der Visionär Johannes berichtet, endgültig entschieden. Doch es ist nur die himmlische bzw. kosmische Ordnung, die durch den Sturz des Satansdrachens wiederhergestellt und gesichert ist. Auf Erden geht der politische Kampf weiter. 2 gewaltige Tiere steigen aus dem Meer und aus der Erde herauf, um den Kampf zu erneuern und fortzusetzen. Tiere, die dem Leviathan und Behemoth sehr ähnlich sind. Ihnen hat der gestürzte Drache seine Macht übertragen, damit sie die Menschheit weiterhin knechten und täuschen. Zitat: Und ich sah, ein Tier stieg aus dem Meer, mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben, seinen Thron und seine große Macht. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sagten: Wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Zitat Ende. Die Unvergleichlichkeit der Macht des Tieres kann als Rückverweis auf den Leviathan und seine Kennzeichnung im Buch Hiob gelesen werden, wo es über das Ungeheuer heißt: Auf Erden gibt es seinesgleichen nicht, dazu geschaffen, sich nicht zu fürchten. Alles Hohe blickt es an. König ist es über alle stolzen Tiere. Von dem zweiten Tier, das nunmehr als Nachfolger des gestürzten kosmischen Drachen aus der Erde hervorkommt, heißt es in der Johannesapokalypse, Zitat: Und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Die ganze Macht des ersten Tieres übte er vor dessen Augen aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch die Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tieres tat. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert erschlagen worden war und doch wieder zum Leben kam. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, so dass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Zitat Ende. Die Macht auf Erden ist damit den Widersachern Gottes zugefallen, die eine trügerische Ordnung errichten. Eine, die nur dem äußeren Anschein nach eine Ordnung ist und unter der sich Anarchie und Tyrannei verbergen. Es ist der Inbegriff des Chaos, dass das in der guten Ordnung einander entgegengesetzte, Anarchie und Tyrannei, in dieser Pseudo-Ordnung zusammenfällt und eins wird. Die große Mehrheit der Kommentare zur Offenbarung stimmt darin überein, dass es sich bei dem ersten Tier, dem mit den 10 Hörnern und den 7 Köpfen, um den Antichrist handelt, der in der Vision des Mannes auf Patmos mit dem römischen Reich identisch ist und dass mit dem zweiten Tier die der weltlichen Macht verbundenen falschen Propheten gemeint sind, von denen die Menschen dazu verführt werden, die Macht und den Reichtum der irdischen Welt anzubeten. Die Visionen des Johannes sind, so ist hier festzuhalten, von einem zutiefst antiimperialen, um nicht zu sagen antipolitischen Affekt geprägt. Einem Affekt, der darin gipfelt, dass alle Versuche, mit politischen Mitteln eine Ordnung auf Erden zu errichten, für Johannes als dürftig verkleidete Herrschaft des Chaos erscheinen. Eine Ordnung im eigentlichen Sinn entsteht demgemäß erst, wenn die irdischen Machthaber allesamt verschwunden sind. Dieser antiimperial-antipolitische Affekt des Johannes wird durch eine antiurbane Grundeinstellung ergänzt, die sich gegen die großen Städte sowie die dort vorherrschende Lebensweise, den Prunk und den Luxus richtet. Inbegriff des Urbanen und der mit ihm verbundenen Lebensweise ist die Stadt Babylon, und so entspricht es der Logik des Narrativs, dass sich die große Stadt als Symbol des Reichtums mit dem großen Tier als Symbol der irdischen Macht verbindet. Zitat: Der Geist ergriff mich, und der Engel entrückte mich in die Wüste. Dort sah ich eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das über und über mit gotteslästerlichen Namen beschrieben war und 10 Hörner hatte. Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Auf ihrer Stirn stand ein Name, ein geheimnisvoller Name, Babylon die Große, die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der Erde. Und ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Zitat Ende. Die bestehende weltliche Ordnung wird von Johannes als Ganzes verworfen. Sie ist verkehrt, nicht nur im Hinblick auf das die mittelmeerische Welt beherrschende Römische Reich, sondern auch in Anbetracht der Lebensweise, die sich im imperialen Raum und seinen Metropolen breitgemacht hat. Luxus und Prunk bestimmen das Leben der Oberschicht, die obendrein einer lasziven Sexualität frönt, deren Leben also im Gegensatz steht zu den asketischen Idealen, die schon in der alttestamentlichen Prophetie gegen das Leben in Jerusalem ins Feld geführt worden sind. An diese Ideale hat die Anhängerschaft Jesu in Jerusalem angeknüpft. Das Leben der Herrschenden und Reichen dagegen ist gänzlich aufs Diesseits bezogen und läuft damit auf Transzendenzverweigerung hinaus. Die Anbetung der Standbilder, die von dem zweiten Tier auf Erden durchgesetzt worden ist, ist nur ein Schein des Religiösen, weil sie ganz im Diesseits verbleibt. Johannes' Anathema über die bestehende Ordnung beruht darauf, dass in dieser Pseudo-Ordnung Transzendenz nur als Imagination des Diesseits vorkommt und das Diesseits nicht unter die ihm vorgängige Transzendenz des Göttlichen gestellt wird. Eine solche Ordnung ist das Gegenteil der wahren, der göttlichen Ordnung und muss darum untergehen. Auf die Vision von der auf dem großen Tier daherkommenden Frau folgt die Verkündigung des Falls von Rom, Babylon, bei dem kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Das freilich, so die Vision des Johannes, wird bei all denen, die von Rom ihre Macht bezogen haben, die im Handel mit Rom reich geworden sind oder auch nur ihren Lebensunterhalt aus der Belieferung der großen Stadt bezogen haben, zu Wehklagen führen. Ihre Macht und ihr Reichtum sind mit dem Sturz von Rom, Babylon dahin. Dabei handelt es sich zunächst um im Futur formulierte Ankündigungen. Es wird eintreten, es wird sein. Die große Entscheidung steht noch aus, und sie erfolgt bei Armageddon, wo das Heer der Parteigänger Gottes auf die Heere des großen Tieres und der Könige der Erde trifft. Bei Armageddon findet eine Vernichtungsschlacht statt, nach der von den Unterlegenen nichts mehr übrig bleibt. Das geht aus der Aufforderung eines Engels an alle Vögel am Himmel hervor. Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden, Fleisch von Pferden und ihren Reitern, Fleisch von allen, von Freien und Sklaven, von Großen und Kleinen. Alle Spuren der alten, der falschen Ordnung werden getilgt. Die Ankündigung wird in der anschließenden Vision des Johannes Wirklichkeit. Zitat: Dann sah ich das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem Reiter und seinem Heer Krieg zu führen. Aber das Tier wurde gepackt und mit ihm der falsche Prophet. Bei lebendigem Leib wurden beide in den See von brennendem Schwefel geworfen. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund des Reiters kam, und alle Vögel fraßen sich satt an ihrem Fleisch. Zitat Ende. Der Blick auf das Buch Hiob und die Johannesapokalypse ist für die Frage nach dem Wandel der Weltordnung deshalb so wichtig, weil die Vorstellung von der Bedrohung der Ordnung durch das hereinbrechende Chaos, der Verwerflichkeit einer jeden weltlichen Macht und schließlich eines großen Endkampfes, eines neuen Armageddon, bis heute und in jüngster Zeit unüberhörbar wieder verstärkt, die Gedankenwelt vieler Menschen bestimmt und sogar bis in die Entscheidungsparameter der politischen Eliten hineinragt. Der Begriff Armageddon taucht auch als Charakterisierung des russischen Generals Sergei Surowikin auf, der Mitte Oktober 2022 zum Oberbefehlshaber der in der Ukraine operierenden russischen Streitkräfte ernannt wurde und umgehend einen Strategiewechsel zu massiven Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur vollzog. Diese Angriffe sollen die Zivilbevölkerung demoralisieren und große Teile der Ukraine tendenziell unbewohnbar machen. Surowikin hat eine solche Strategie bereits bei der russischen Intervention in den syrischen Bürgerkrieg praktiziert und seither den Beinamen General Armageddon. Er hat dabei sämtliche Bestimmungen des Kriegsvölkerrechts, hier des Jus in Bello, als Bestandteil der Weltordnung verletzt. Die von ihm befohlene Eskalation der Gewalt richtete sich gezielt gegen die ukrainischen Nonkombattanten, deren Selbstbehauptungswille durch Angst und Schrecken gebrochen werden sollte. Nach den Vorgaben der Haager Landkriegsordnung und der Genfer Konventionen ist Surowikin ein Kriegsverbrecher großen Stils, einer, der für Crimes Against Humanity verantwortlich ist. Auch die Vorstellung von der Herrschaft des Antichristen und dem Auftritt falscher Propheten spielt in der den Krieg gegen die Ukraine flankierenden russischen Propaganda eine Rolle, etwa dann, wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky als Antichrist bezeichnet wird, gegen den bedingungslos ein uneingeschränkter Krieg zu führen sei. Das geht noch einen Schritt über die sonst in den russischen Sprachregelungen übliche Bezeichnung der ukrainischen Regierung als Faschisten und Nazis hinaus, insofern in Zelenskys Denunziation als Antichrist dem Ende einer politisch selbstständigen Ukraine eine religiöse, eine geotheologische Komponente verliehen wird. So erklärte Wladimir Schirinowski bereits 1996, Zitat, »Mögen wir Zeugen sein, wie die Dämonen verschwinden und dorthin zurückkehren, woher sie gekommen sind, nämlich in die finstere und einzige Verzweiflung. Sie werden sich festkrallen, sie werden brüllen und fluchen, ganz wie vom Exorzisten in die Enge getriebene Dämonen. Doch mit vereinten Kräften können wir sie loswerden.« Zitat Ende. Damit bekommt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine eschatologische, eine heilsgeschichtliche Dimension. Er wird auf diese Weise zum Heiligen Krieg stilisiert, was die Missachtung aller gewaltbegrenzenden Regeln der Kriegführung rechtfertigen und der offensichtlich begrenzten Kampfbereitschaft der russischen Soldaten aufhelfen soll. Wo eschatologische Vorstellungen ins Spiel kommen, es also um die Weltordnung im religiös-propagandistischen Sinn geht, spielen die menschengemachten Regeln zur Begrenzung des Krieges keine Rolle mehr. Im Heiligen Krieg wird die göttliche Ordnung aufgerufen, um die menschliche Ordnung außer Kraft zu setzen. Das war zuletzt vor allem in den dschihadistischen Rechtfertigungen von Terroranschlägen gegen die westliche Welt der Fall. In Russland ist diese Vorstellung eines Heiligen Krieges in modifizierter Form wieder aufgetaucht. Es ist ein heiliger Krieg, erklärte ein Vertrauter Kadyrows im Sommer 2022 zum Angriff auf die Ukraine. Ich bete zum Allmächtigen, dass dieses Land von Putin regiert wird, denn dieser Mann lehnt die europäischen Werte ab. In Wirklichkeit sind das satanische Werte, die der ganzen Welt aufgezwungen werden. Ja, wir kämpfen gegen eine Armee des Teufels oder des Antichrists, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Zitat Ende. Im Allgemeinen sind jedoch vor allem die USA wegen ihres religiös grundierten Selbstverständnisses und ihrer theologisch aufgeladenen imperialen Mission, in der sie als Erlösernation, Redeemer Nation, dargestellt werden. Damit ist unter anderem das amerikanische Eingreifen in die beiden Weltkriege der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begründet worden, für eine an die Johannesapokalypse geknüpfte Deutung aktueller Konstellationen anfällig. So hat auch US-Präsident Joe Biden von dem Armageddon-Moment des Krieges gesprochen, was einerseits auf die Gefahr einer nuklearen Eskalation und andererseits auf den Augenblick der großen Entscheidung bezogen werden kann. Die amerikanische Religionswissenschaftlerin Elaine Pagels hat darauf hingewiesen, dass vor allem in den evangelikalen Kreisen Nordamerikas die Vorstellung kursiert, es sei die den USA zugefallene historische Aufgabe, ihre politische Mission, das tausendjährige Reich zu errichten, von dem in der Offenbarung des Johannes die Rede ist, während andere US-Amerikaner dieser heilsgeschichtlichen Ausrichtung der USA dezidiert widersprechen und das aktuelle militärische und wirtschaftliche System Amerikas als die Verkörperung Babylons und damit als Inbegriff des Bösen sehen. In Anbetracht der Selbstidentifikation der USA mit dem Imperium Romanum und der entschieden antirömischen Ausrichtung der von Johannes geschilderten Visionen hat Letzteres, jedenfalls auf den Text der Offenbarung bezogen, eine größere Dignität als die Selbstaffirmation der USA als Reich Gottes auf Erden. Was sich in diesen diversen Bezugnahmen auf die Johannesapokalypse für die Debatte über die Weltordnung beobachten lässt, ist einerseits die Sakralisierung des je eigenen weltpolitischen Agierens, das damit den Regeln und Bindungen der bestehenden Ordnung entzogen wird, und andererseits die autoritative Beendigung der Debatte gegen die Identifikation der eigenen Weltordnungsvorstellung mit der göttlichen Weltordnung ist mit Argumenten nicht anzukommen. Es handelt sich um die Immunisierung des eigenen Entwurfs einer Weltordnung gegen jeden Zweifel. Wer für die richtige Ordnung kämpft, kann nicht im Unrecht sein, selbst wenn er gegen menschengemachte Regeln verstößt. Die angeeignete Transzendenz wird hier ganz ähnlich, wie das zuvor an diversen Varianten des Islamismus zu beobachten war, zum legitimatorischen Schirm für politische Projekte, die anders nicht zu rechtfertigen sind. Vor allem handelt es sich um eine Herabstufung aller anderen Weltordnungsvorstellungen als bestenfalls vorläufig, im Grunde aber verwerflich, weil sie die Möglichkeit des Heils durch die Art ihrer Herrschaft blockieren. Also müssen sie verschwinden.